Herzlich willkommen beim Podcast der Mission Money. Bevor es gleich losgeht, möchte ich dir noch unseren Partner der heutigen Folge vorstellen. Und zwar ist das Norwegian Cruise Line. Du willst dir dieses Jahr einen besonderen Urlaub gönnen? Dann bist du bei NCL mit seiner modernen Lifestyle-Flotte genau richtig. Denn an Bord erwartet dich viel Platz, Infinity-Pools mit Meerblick, ein riesiger Wellnessbereich und natürlich abwechslungsreiche Spezialitäten-Restaurants. Und wenn du noch etwas Action brauchst, klettere durch Hochseilgärten oder dreh eine Runde auf der einzigen E-Kart-Bahn auf hoher See. Genieß also internationales Flair ganz ohne steifes Ambiente oder irgendwelche Dresscodes auf Routen durch die Karibik, Alaska oder natürlich auch das Mittelmeer. Und weil sich bei der Mission Money natürlich fast alles um Geld dreht, gibt es von mir noch einen richtigen Spartipp. Bei Norwegian Cruise Line gibt es gerade 50% Rabatt auf alle Kreuzfahrten weltweit. Alle Infos findest du unter ncl.com/missionmoney. Also schau da unbedingt mal vorbei und jetzt viel Spaß beim Podcast. Erst wieder grenzenlose Euphorie, jetzt werden alle wieder ein bisschen nervöser an den Märkten. Wie geht's denn jetzt die nächsten Monate weiter? Darüber wollen wir reden und wir haben uns einen sehr, sehr spannenden Gast dazu eingeladen. Er ist zum ersten Mal bei der Mission Money. Er ist CIO Multi-Assets Europa bei Allianz Global Investors. Und herzlich willkommen, Ingo Meinert.
Schönen guten Morgen, vielen Dank.
Freut mich sehr, dass Sie zu Gast sind, vor allem hier wieder in München. Ist auch immer schöner als per Teams. Ja, Die letzten Wochen waren schon wieder so ein bisschen ganz uneinheitlich. Ganz viel Falkenrhetorik, ganz viel Euphorie. Seit wann gilt eigentlich Don't Fight the Fed nicht mehr?
Ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich so interpretieren würde, weil leider Gottes, das haben wir ja über die letzten Jahre auch gelernt, sind die Märkte natürlich sehr komplex und auch durchaus über Tage gesehen widersprüchlich. Ja. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass nach den letzten Bemerkungen, die wir gerade aus der amerikanischen Notenbank, aber auch der EZB gehört haben, wir gehen mal zurück zur letzten Zinsentscheidung, kleine Zinserhöhung in den USA, 25 Basispunkte. In der Pressekonferenz danach hat Herr Paul, glaube ich, 10-mal das Wort Disinflation genannt. Dass daraus die Märkte natürlich gewisse Hoffnung schöpfen und gewisse Interpretationsspielräume ableiten, ist, glaube ich, nachvollziehbar. Gleichwohl hat man ja dann gesehen, sowohl bei der EZB wie auch bei der Fed, dass man versucht hat, die Kommunikation doch wieder etwas schärfer zu formulieren, sodass die Märkte sich dann danach auch wieder etwas sortieren haben. Lassen Sie mich aber nochmal ausführen, dass natürlich wir in den letzten Jahren ja auch schon beobachten konnten, dass es hier zwischen Märkten und zwischen Notenbanken durchaus, ich sag mal, gewisse Echokammern gab. Es gibt ja den etwas sperrigen Begriff der finanziellen Dominanz, wo man den Notenbanken über ein paar Jahre auch vorgeworfen hat, sich möglicherweise etwas zu stark nach Markterwartungen zu richten, sodass wir immer in einem Wechselspiel sind und deswegen ist es ganz, ganz wichtig und das ist so ein bisschen auch mein Appell, ganz, ganz wichtig, dass die Notenbanken so klar als möglich in der jetzigen Situation kommunizieren, um auch so wenig wie möglich Interpretationsspielräume abzuleiten, die am Ende des Tages dann nur zu erhöhten Marktschwankungen und zu deutlich höherer Volatilität führen. Also vor dem Hintergrund gilt das, glaube ich, nach wie vor. Die Notenbanken werden nach vorne hin gesehen auf die nächsten Monate weiter der Taktgeber sein und am Ende des Tages wird es entscheidend sein, wie stark und wie schnell jetzt noch die Zinsen in den nächsten Monaten nach oben genommen werden.
Es war ja natürlich schon so, dass die, fand ich, man hatte so das Gefühl, also vor der jetzigen FED-Sitzung Anfang Februar, war ja die Rhetorik auch schon so gerade vor Weihnachten noch, als man so plötzlich, als wir diskutiert haben, ja, ist das noch eine Bärenmarkt-Rallye oder marschieren wir gleich durch zur Hoss? Weil dann ja so ein bisschen, ne, jeder wollte ja am Aktienmarkt wieder ein bisschen mitspielen. Dann hat Paul natürlich und alle anderen auch versucht, das so ein bisschen einzufangen und sagen, hey Leute, wir sind noch lange nicht fertig, Job ist noch nicht getan. Und Jahresanfang hatte man schon so das Gefühl, das ist ein bisschen wie so eine Hoffnungsrallye. Ja? Hat man ja auch oft gehabt im Januar, ah Mist, alles, was letztes Jahr vielleicht ein bisschen zu sehr verprügelt wurde, testen wir doch mal an, ob ein paar Leute mitspielen wollen. Und also man hatte so das Gefühl, der Januar war eher so eine Hoffnungsrallye.
Ja? Man muss natürlich immer dazu sagen, der Januar hat ja auch einen gewissen saisonalen Charakter. Ja. Kommt natürlich sehr, sehr stark. Ich glaube, von der institutionellen Kundenseite, aber auch von der Privatkundenseite. Wir wissen, das ist ja ein Stück weit dann auch das, was man in der Psychologie an den Kapitalmärkten gelernt hat. Man denkt in Kalenderjahren, dann gilt so ein Stück weit, klingt zwar auf der einen Seite jetzt ein bisschen unakademisch und vielleicht sehr, sehr stark, sage ich mal, psychologisch getrennt, neues Spiel, neues Glück. Bitte entschuldigen Sie den etwas flapsigen Ausdruck. Neues Spiel, neues Glück. Auf der anderen Seite haben wir auf der institutionellen Seite natürlich auch sehr stark einen Markt, der über Risikobudgets gesteuert ist, wo am Jahresanfang eben die Risikobudgets dann erstmal auch wieder mehr Risiko verkraften und nehmen können. Sodass der Januar saisonal durchaus, glaube ich, auch eine gewisse Ausnahmesituation ist und wir oft in der Vergangenheit auch in schlechten Jahren gesehen haben, dass wir im Januar eben durchaus von der Liquidität Seite erstmal gut dastehen. Auf der anderen Seite Hoffnungsrally. Ich glaube schon, im Wesentlichen ist die Bewegung getrieben aus einem sehr, sehr tiefen Skeptizismus. Wir haben im September, Oktober letzten Jahres feststellen können, nach allen Dingen Umfragen. Es gibt ja auch diesen Monat, diese monatliche Umfrage der Bank of America / Merrill Lynch, wo wir sehen konnten, höchste Liquiditätsquoten, größte Skepsis, größte Vorsicht. Sodass, glaube ich, der erste Teil der Bewegung sehr stark aus diesem Pessimismus, aus diesem Fatalismus heraus geboren worden ist. Und dann haben wir, wie gesagt, zum Jahreswechsel schon auch Signale der Notenbanken in Form kleinere Zinsschritte. Vielleicht müssen wir dann auch erstmal abwarten, wie die Zinsschritte wirken. Und ich hatte es vorhin schon genannt, so ein bisschen krönungstheoretisch in die Euphorie. 10-mal in einer, ich nenne es mal Kommentierung einer Zinsmaßnahme, Disinflation zu erwähnen. Dann ist klar, dass der Markt natürlich versucht, vielleicht ein bisschen weit vorauszueilen. Ich erinnere da vielleicht abschließend gerne immer noch an das bekannte Beispiel, das die meisten von uns am Anfang, wie sie sich mit der Börse beschäftigt haben, kennengelernt haben von Herrn Costolani, Herr und Hund. Der Hund ist meistens interpretiert als Börse, der Herr als das fundamentale Umfeld, meistens entweder weit vorne oder weit hinten, sodass wir schon glauben, dass zumindest temporär natürlich mal momentan die Börsen vielleicht eine Antizipation von Antizipation vorgenommen haben.
Jetzt haben wir natürlich die letzten ein, zwei Wochen dreht sich das natürlich schon wieder so ein bisschen. Wir haben vor allem bei den Anleihenmärkten ja eigentlich quasi ein ganz anderes Signal als an den Aktienmärkten, nämlich die Kurzläufer steigen schon wieder. Also da ist die Disinflation kommt so ein bisschen ins Stocken. Das geht doch nicht so in einem Rutsch durch in Richtung Zielkorridor. Wahrscheinlich vielleicht dauert es doch länger und vielleicht ist der Zinsgipfel doch jetzt plötzlich wieder ein gutes Stück höher nach den jetzigen Erwartungen und der wird vielleicht auch länger auf dem Niveau bleiben, quasi verharren müssen. Und am Ende des Jahres gibt es dann wahrscheinlich doch nicht schon wieder die Zinswende, die ist vermutlich abgesagt. Also ist denn dieses Thema, man hat ja lange gehofft auf ein Soft Landing, ist das vielleicht jetzt wieder im Wanken, wenn man jetzt mal die Anleihemärkte als guter Risikoindikator nimmt?
Ja, ich meine, die Anleihemärkte jetzt mal in sich eindimensional, muss immer vorsichtig sein, die Börsen sind sehr komplex und interdependent, wie wir wissen, eindimensional betrachtet, signalisieren ja eigentlich momentan eigentlich weder eine Rezession noch eine sanfte Landung, sondern eher eigentlich keine Landung. Weil sonst würden die Zinsen am kurzen Ende ja momentan, ich sag mal, jetzt nicht nochmal deutlich ansteigen. Ich glaube, das ist im Wesentlichen schon der Punkt. Wir haben deutlich stärkere Konjunkturdaten als Ende letzten Jahres unterstellt. Erstens. Zweitens, es ist, glaube ich, in der Zwischenzeit dann doch stärker offensichtlich, dass die Notenbanken noch einen Teil ihrer Aufgaben vor sich haben. Wir waren bei Allianz Global Investors jetzt nie die ganz großen Anhänger der These. Wir werden im Laufe dieses Jahres schon Zinssenkungen sehen können. Zinswende, großes Fragezeichen. Zinspause, da muss man auch dann semantisch, vielleicht bin ich jetzt für den einen oder anderen etwas zu feinfühlig, da muss man, glaube ich, semantisch sehr stark unterscheiden. Zinspause, ja. glauben wir auch, die wird kommen. Im Sommer werden wir zumindest dann mal Hochpunkte, ob temporär oder endgültig für den Zyklus, muss man abwarten. Zinspause ja, das macht im Übrigen auch völlig Sinn. Mhm. Wenn ich als Notenbank sehr aggressiv und auch historisch aggressiv die Zinsen nach oben geführt habe, muss ich dann mal innehalten und schauen, wirkt das? Wie wirkt das? Um dann quasi, ich sag mal, möglicherweise eine Fortführung analytisch beurteilen zu können. Also Zinspause ja, und ich glaube, jetzt haben die Märkte in den letzten Wochen eben diesen Wechsel gemacht. Wir hatten bis vor kurzem noch in den Märkten ab Jahresmitte schon erste Zinssenkungen der amerikanischen Notenbank und im Übrigen auch im zweiten Halbjahr schon Ansätze von Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank. Das war aus unserer Sicht, um jetzt wieder auf das Beispiel von Herr und Hund zu kommen, das war sehr, sehr weit vorausgelaufen. Jetzt haben wir im Endeffekt die Rekalibrierung. Wir gehen von, ich sag mal, Zinswende auf die Zinspause. Und jetzt gilt es im Endeffekt, wann kommt die Zinspause und wie viel müssen die Notenbanken gerade jetzt auch nach den letzten Zahlen konjunkturell, aber auch von der Inflationsseite jetzt noch nach oben machen. Das ist, glaube ich, jetzt das, womit sich der Markt beschäftigt. Was aber nochmal bedeutet, über Zinswende wird langsam ausgepreist, dass die Märkte auf der Zinsseite eher nochmal, ich sag mal, nach oben ein Stück weit tendieren und auf der Aktienmarktseite in einer Art dabei sind, Konsolidierung einzumünden.
Es ist, ich meine, die US-Wirtschaft ist schon noch sehr robust, ne? Arbeitsmarkt gibt's quasi gar keine Erkenntnis auf Abschwächung. Auch jetzt quasi nach mehr als ein halbes Jahr, seitdem wir steigende Zinsen haben. Also man hat schon das Gefühl, das wird, wenn dann eher mal wahrscheinlich noch mindestens 3 Zinserhöhungen werden, vielleicht in kleinen Schritten. Ich weiß nicht, wie ihr da im Moment aufgestellt seid.
Wir gehen, sage ich mal, erstmal davon aus, das ist aber auch noch, sage ich mal, eine Prognose, die wir jetzt schon seit längerem haben, 5,25% ist dann erstmal ein Plateau, wo wir zumindest erwarten können, es gibt eine gewisse Pause. Wie es dann weitergeht, ein Stück weit offen, also nochmal 2x25 Basispunkte auf den nächsten Sitzungen. Und dann muss man vom Datenkranz abhängig machen, ob es dann nicht möglicherweise nochmal was geben muss. Zurück zu Ihrer völlig berechtigten Feststellung. Das ist aber ein globales Phänomen. Mhm. Wir haben global extrem enge Arbeitsmärkte. Das ist im Wesentlichen ja etwas, was wir seit längerem schon diskutieren, was aber jetzt mit einer Brachialität sichtbar geworden ist, dass wir eine demografische Wende haben, dass wir über die demografische Wende im Endeffekt eine Verknappung des Produktionsfaktors Humankapital haben. Entschuldigen Sie die etwas technisch sperrige Ausdrucksweise, aber eine massive Verknappung der Erwerbstätigen antizipieren können. In Deutschland die Zahl, die das nochmal greifbar macht, bis 2035 verlieren wir Stand heute etwa ein Drittel des erwerbstätigen Potenzials, ein Drittel. Was dazu führt, dass wir momentan jetzt, sage ich mal so, auch ein paar Effekte haben, die die ganze Sache noch verstärken. Es gibt eine Vielzahl von Unternehmen und in Amerika ist der Begriff geprägt worden Labor Hoarding. Das heißt, dass am Ende des Tages momentan sogar Betriebe dazu übergegangen sind, verstärkt einzustellen, weil sie eben Angst haben, dass nach einer Schwächephase die Leute nicht wiederkommen, sie beziehungsweise Schwierigkeiten haben, die Leute dann wieder einzustellen. Heißt, das verstärkt den Trend nochmal. Und wir haben ja gerade die letzten Monate gesehen, extrem starke Arbeitsmarktzahlen nochmal über alle Regionen. Wir haben auch in Euroland die niedrigste Arbeitslosenquote, seitdem es Euroland gibt, seit 1999 in der Definition. Und es ist momentan auch noch nicht absehbar, dass sich das zumindest in den nächsten Monaten schon irgendwie umkehrt. Vielleicht auch im Übersprung dann auf die Geldpolitik, eine, ich sag mal, sehr stark vielleicht theoretische Betrachtungsweise. Die meisten von uns haben sich ja auch in den letzten Jahrzehnten mit der Phillips-Kurve beschäftigt. Das ist ja eigentlich genau das Konstrukt. Dann in der Brücke Notenbank-Arbeitsmarkt, Phillips-Kurve, heißt der Zusammenhang zwischen dem Arbeitsmarkt und den Löhnen. Und wir sehen in der Regel ja auch überall Lohndruck derzeit. Und es gab ja vor 3-4 Jahren auch die Diskussion, ist die Phillips-Kurve eigentlich überhaupt noch da? Gibt es den Zusammenhang noch? Ja. Wir hatten auch bei uns immer gesagt, es gibt ihn, aber die Phillips-Kurve ist flacher geworden. Die flache Phillips-Kurve bedeutet am Ende des Tages, dass die Notenbanken, um den Arbeitsmarkt nachhaltig zu schwächen, um gegebenenfalls auch gegen Lohndruck vorzugehen, Ceteris Paribus mehr machen müssen, als sie in einem normalen Verlauf in der Vergangenheit haben machen müssen. Und ich glaube, das ist ein Faktor, der ist völlig unterschätzt worden, vor allem, dass quasi jetzt, wenn der Arbeitsmarkt von der Notenbank adressiert wird, um die Lohnzuwächse auch ein Stück weit unter Kontrolle zu halten, Stichwort Preisstabilität, dann müssen die Notenbanken nach vorne hin gesehen eigentlich im theoretischen Konstrukt deutlich restriktiver sein, als sie das möglicherweise in einer ähnlichen Konstellation in der Vergangenheit waren.
Oder ist es vielleicht auch so, dass, weil Sie die Philipskurve angesprochen haben, ist es so, dass man vielleicht diesen Faktor quasi Arbeitsmarkt auch ein Stück weit in, vor diesem Hintergrund in Zukunft auch zu hoch definiert oder zu hoch einschätzt, ne? Oder vielleicht muss man einfach eher auf der Lohnseite das als Warnsignal nehmen, ne? Das könnte man ja mit Sicherheit auch anders lösen.
Ja, nein, ich glaube, wir sind eher in einer Art, wenn ich das so ausdrücken darf, Renaissance des monetaristischen Denkens. Mhm. Also wir haben ja auch immer unterschiedliche, weil auch Konjunkturzyklen möglicherweise andere Schwerpunkte haben. Und wir hatten jetzt über viele Jahre oder vielleicht auch mindestens mal ein Jahrzehnt eher so eine Renaissance des Keynesianismus, des Neo-Keynesianismus. Ja. Ich glaube, wir müssen gerade vor dem Hintergrund, den Sie gerade schildern, durchaus auch wieder alte monetaristische Grundzusammenhänge im Vordergrund sehen, die untergegangen sind. Also Stichwort, natürlich hat Inflation auch was mit Liquidität oder mit Geldmengen zu tun. Ja. Es gab ja jetzt Jahre, wo das quasi mehr oder minder als nicht mehr existent interpretiert worden ist. Und wir glauben auch, dass Löhne, Arbeitsmärkte im Endeffekt nach vorne hin gesehen für die Notenbanken jetzt deutlich zentraler werden. Muss das natürlich auch immer unter den sozialen Gesichtspunkten ein Stück weit abwägen. Aber es ist, glaube ich, für uns schon ein zentraler Baustein, dass die Notenbanken versuchen werden, in den nächsten 12, 18 Monaten den Arbeitsmarkt ein Stück weit zu schwächen, um dann zeitverzögert dadurch auch die Lohnzuwächse so weit als möglich zu kontrollieren. Und wir haben ja gerade hier sogar fast noch stärker das Phänomen, momentan die anziehenden Löhne in Euroland oder in Deutschland, wenn man sich auch die Forderungen sind noch keine Abschlüsse, aber das kann man ja so ungefähr ein bisschen hochrechnen. Also wenn wir Forderungen jetzt zuletzt in der Breite im zweistelligen Bereich haben, dann ist es etwas, wenn man vor einigen Jahren noch so ein bisschen fast dogmengeschichtlich an Dinge von 1973 oder 74 zurückerinnert hat. Die Klunkerrunde, das war 73, 74 im öffentlichen Dienst, eine Lohnforderung von 20% plus. Ich glaube, der Abschluss war damals bei 10, dann waren das eher Dinge, wo die Leute noch interessiert hingehorcht haben, aber gesagt haben, na ja, das ist ja, sag ich mal, so weit weg, das klingt fast wie Mittelalter, um jetzt vielleicht ein bisschen flapsig zu sein. Heißt nochmal, wir sind, glaube ich, nach vorne hin in der Konstellation, die Arbeitsmärkte werden auch wieder stärker von den Notenbanken im Fokus stehen und heißt für uns, wir brauchen, damit wir auch eine realistische Chance auf eine Zinspause oder Zinswende haben, eine Schwächung der aktuell heiß gelaufenen Arbeitsmärkte.
Das ist, weil Sie die Klunkerrunde gerade ansprechen, wir hatten vor Ende letzten Jahres ein Gespräch mit Heiner Flassbeck, kennen die natürlich bestimmt auch. Der sagte natürlich, was er quasi nicht versteht oder wo er auch sich natürlich eine Debatte wünscht, ist, warum denn jetzt mit Gewalt eine Rezession erzeugen und einen kaputten Arbeitsmarkt, warum sich nicht in große, also wenn man jetzt gerade mal Europa nimmt, der sagt, er hat das damals schon eingeführt, einen Dialog im Hintergrund, also zwischen den Ländern, den Finanzministern in der Eurozone, die EZB und natürlich die Europäische Union, warum nicht im Hintergrund zusammensetzen und sagen, passt mal auf, Freunde, seid vorsichtig mit dem Thema Löhne, dann müssen wir nicht so aggressiv vorgehen gegen eben ne, den Arbeitsmarkt und weil wir da eben Angst haben. Ne, weil seine Theorie ist, dass wir halt keine Inflation haben, sondern einen Preisschock. Und solange wir eben nicht eine Lohnpreisspirale bekommen, wird sie halt sich in Anführungszeichen auch wieder ein Stück weit in Luft auflesen. Also man müsste dann eben nicht so aggressiv sein.
Ja, ich glaube,
vielleicht muss man einfach das ein bisschen neuer denken, wäre halt die Frage.
Ja? Na gut, ich weiß nicht, ob das ist ja jetzt nicht unbedingt ganz neues Denken, sondern den Begriff des Great Deals, der ja ursprünglich, glaube ich, aus den USA kommt, aus den 1930er Jahren, hat natürlich einen theoretisch und auch, ich sag mal, in Teilen sozialromantischen Charme. Die Frage ist, ist es, ich sag mal, in der heutigen Zeit dann realistisch? Ich glaube, wenn alle wollen, kann man, sage ich mal, so eine übergeordnet koordinierte Aktion machen. Und wir dürfen ja nicht vergessen, ich glaube, wir hatten durchaus ja in der Pandemie, was schockartig kam, in der, ich sag mal, in der Koordination von bestimmten politischen Richtungen durchaus sehr gute Dinge gemacht, die uns ja dann auch geholfen haben, die Pandemie so geschmeidig am Ende des Tages von der wirtschaftspolitischen Seite letztendlich auch zu gestalten. So dass es, ich sag mal, da würde ich jetzt, sag ich mal, sagen, wenn, das sollte man versuchen, das muss man versuchen, muss dann schauen, ob es realistisch ist. Ich halte nur die Einstiegsthese jetzt, die Sie gerade formuliert haben aus dem Gespräch, für eher schwierig, weil wir glauben schon, dass wir Inflation haben und dass Teile der Inflation auch über lange Zeit angelegt waren, also eigentlich seit der zweiten Hälfte der letzten Dekade über eine, ich sag jetzt mal, relativ starke Liquiditätsflut. Das wurde dann, sag ich mal, in der Pandemie verstärkt und wir haben dann einige, sag ich mal, Angebotsschocks, die eben dann auch zu dem starken Anstieg geführt haben. Aber eine höhere Inflation war vorher schon angelegt, dass es dann 10% geworden sind, glaube ich, hat dann alle nochmal überrascht. Und das ist möglicherweise dieser Angebotssondereffekt. Aber wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass wir hier über die, ich sag mal, Geldmengenentwicklungen, über die Liquiditätsflut und im Übrigen ja auch eine Sache, wo man, glaube ich, sich theoretisch auch heute noch streitet. Wir haben schon eine relativ klare Sichtweise, dass auch Vermögenspreisinflation ein Teil von Inflation ist. Und da sehen wir ja schon aus der letzten Dekade heraus gewisse Entwicklungen. Und vielleicht letzter Kommentar meinerseits zu dem, ich sag mal, zu Ihrer Frage. Preis-Lohnspirale haben wir. Ich glaube, da brauchen wir nicht mehr drüber zu diskutieren. Ich würde das so aufteilen, ich komme so ein bisschen auch persönlich von der Fußballerseite immer, wenn man sagt, Preis-Lohn-Preisspirale sind es am Ende des Tages zwei Halbzeiten. Die erste Halbzeit ist gespielt und die erste Halbzeit ist im Ergebnis klar. Wir haben einen Übersprung aus den Preisen in die Löhne und das sehen wir im Übrigen auch, ich sag mal, in der flächendeckend global, sehen jetzt aber vor allem auch in Euroland und in Deutschland momentan. Inwieweit, und jetzt kommt, ich sag mal, dann das Hochgefährliche, inwieweit wir dann wieder aus den Löhnen in die Preisspirale hineinkommen, das ist jetzt die Diskussion und ich glaube auch, das ist Teil, warum die Notenbanken, die, das darf man ja auch bei aller Demut, glaube ich, sagen, die sehr spät reagiert haben und vor allem aus einer Phase einer ultra-expansiven Politik kommen, dass die Notenbanken eben jetzt, ich sag mal, sehr stark auch aggressiv gehandelt haben, weil sie eben Angst haben, im Endeffekt diese zweite Halbzeit jetzt im Zweifel nicht zu kontrollieren. Und da muss man aufpassen und da muss man, glaube ich, auch ganz demütig sein, das sind Risiken, dass eben dann dieses komplette Spiel Preis-Lohn-Preisspirale eben dazu führt, dass wir die Inflation so schnell nicht in den Griff bekommen.
Aber wäre es dann nicht wahrscheinlich, also in dieser Theorie, nicht sogar noch wichtiger, jetzt sogar noch stärker, zumindest in der Rhetorik und im Drohgebärde zu sein, damit man eben genau diesen Effekt.
Absolut.
Ne, den ersten Teil kommt man nicht jetzt so, da versucht man, nein, die Desinflation funktioniert nicht so, der Arbeitsmarkt ist nach wie vor stark, die Unternehmen sind irgendwie immer noch dabei, quasi ihre Auftragsbücher erstmal abzuarbeiten und so weiter und so fort. Und es ist kein Wirtschaftseinbruch da. Also wahrscheinlich, eigentlich müssten sie ja jetzt tendenziell noch eigentlich viel härter dann sein, um genau dieses Überspringen zu verhindern.
Ich glaube auch, dass das zumindest, also das ist unterschwellig unsere Annahme. Wir glauben nach wie vor, nochmal, Zinspause macht Sinn, weil ein Effekt nach wie vor für mich überraschenderweise im Markt immer sehr, sehr wenig diskutiert wird. Hier oder da kommt er durch. Wir wissen aus der Vergangenheit, dass geldpolitische Auswirkungen eine sehr, sehr starke Zeitverzögerung haben. Ja, genau. Dieser sogenannte Time Lag zwischen Geldpolitik reagiert und wir sehen das am Ende des Tages in der Inflation oder in der Konjunktur sind aus der Vergangenheit heraus 18 Monate plus minus. Deswegen hat man ja in der Vergangenheit, um das ein bisschen besser kalibrieren zu können, auch mit Zwischenzielen gearbeitet, nämlich mit den Geldmengen. Das hat man dann, sage ich mal, in den letzten 20 Jahren sukzessive, weil es auch nicht mehr ganz so gut funktioniert hat, ein Stück weit in den Hintergrund rücken lassen. Aber dieser Zeitverzögerungseffekt macht es natürlich hochwahrscheinlich und im Übrigen auch richtig, dass man eine Pause einlegt und dann erstmal zu schauen, wie hat es gewirkt und wo müssen wir nachadjustieren. Erste Aussage. Zweite Aussage, ja, wir glauben, das heutige Zinsniveau, und das ist im Übrigen ja auch, wenn wir ein bisschen das tiefer legen noch, das ist im Übrigen ja auch eine Erklärung, warum die Konjunktur, ich drücke es jetzt mal vielleicht ein bisschen aggressiver aus, als ich es 1:1 meine, bei den heutigen Realzinsen, oder man kann auch sagen, beim heutigen Zinsniveau und vor allem analytisch bei den heutigen Realzinsen, können Sie vielleicht gar keine Rezession haben, weil die Zinsen viel zu niedrig sind. Oder um so auszudrücken, bei negativen Realzinsen, wie wir sie ja in der Breite heute noch haben, gab es zumindest in der Erfahrung, glaube ich, selten eine Rezession. Was im Umkehrschluss auch bedeutet, eigentlich ist das Zinsniveau noch zu niedrig. Zweite Bemerkung, die auch in Ihre Richtung im Übrigen geht, ist, und ich glaube, da hat sich aus den letzten 15 Jahren der Fokus auch ein bisschen verschoben. Wir haben in den letzten 15 Jahren immer so das Thema gehabt, naja, die Notenbanken sind bereit, vielleicht ein Schnaps expansiver zu sein, weil sie in der Bekämpfung einer möglichen, wir haben Deflationsrisiken eigentlich nie richtig gesehen, aber weil sie bei Deflationsbekämpfung weniger Erfahrung haben wie bei Inflationsbekämpfung. Also ist man bereit, das Risiko zu nehmen, ein Stück weit expansiver zu sein. Und das hat sich jetzt gedreht. Ich glaube, es ist relativ klar und es ist im Übrigen auch aus allen Reden der Notenbanker abzuleiten, dass die Notenbanker momentan eher etwas mehr machen würden, auch wenn sie im Nachhinein vielleicht dann etwas zu restriktiv war, weil sich im Endeffekt dieses Risiko, das ich gerade geschildert habe, aus den letzten 15 Jahren eben jetzt von der einen Seite auf die andere verlagert hat. Heißt im Umkehrschluss, wir würden ja, auch das ist eher nochmal eine Tendenz, dass möglicherweise eher ein bisschen mehr kommt. Und es ist nicht, bitte, um das ganz klar auch zu positionieren, das ist nicht unser Basisszenario, aber wir könnten uns durchaus vorstellen mit einer, ich sag mal, residualen Wahrscheinlichkeit als Risikoszenario. Und ich habe das Gefühl, das kann eher prozentweise im Szenario-Playing gewinnen, dass wir eine Zinspause sehen, wahrscheinlich ab Jahresmitte, und dass wir dann möglicherweise, wenn die Inflation eben nicht wieder deutlicher nach unten kommt, dass dann die Notenbanken eigentlich in einer zweiten Welle eher nochmal nachschärfen müssen. Ich glaube, im Markt momentan auch unter den Risikoszenarien sehr wenig beleuchtet. Aber nochmal, es gibt nach wie vor eigentlich wenig Anhaltspunkte, dass wir über kurze Sicht schon wieder tatsächlich Richtung Preisstabilität, und das ist ja quantifiziert, 2% plus, das haben die Notenbanken ja gerade in ihren letzten Strategieüberprüfungen festgelegt, dass wir momentan nachhaltig Richtung 2% wieder nach unten kommen, ist für uns eher unwahrscheinlich. Und wir haben da auch so ein, ich sag mal, narrativ geprägt mit einer zugegebenermaßen auch gewissen Scheingenauigkeit. Aber wir haben so gesagt, die 4 ist die neue 2. Mhm. Wir glauben also, der Inflationssockel wird sich nach oben verschieben. Ja. Ob das dann 4 minus oder 4 plus ist, müssen wir schauen. Aber er wird sich nach oben verschieben. Und das bedeutet natürlich nach vorne hin gesehen auch für die Notenbanken durchaus Reaktionsspielräume nach unten, sind zumindest kleiner und zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht richtig greifbar.
Ja, und 4 ist die neue 2, ist ja was sich doch jetzt mehr und mehr durchsetzt, glaube ich, bei sehr vielen Investmenthäusern. Aber man hat auch das Gefühl, also gerade wenn man so ein bisschen die einzelnen Fed-Gouverneure in letzter Zeit auch gehört hat, es möchte halt keiner so, wie es Thomas Mayer auch immer erklärt hat, er glaubt, dass Powell eben nicht der neue Paul Volcker ist, sondern eigentlich der Arthur Burns. Und man hat so das Gefühl, keiner möchte der Burns sein, ne? Der immer mal wieder zu früh aufgehört hat mit Zinserhöhungen. Und dann sind wir ja genau in dem, was Sie da beschrieben haben als Szenario.
Ja, ne? Was aber ja auch nochmal, wenn ich mir das anmerken darf, zu sagen, und bitte auch da so ein bisschen auf die Zwischentöne achten in der Aussage, die klingt vielleicht ein bisschen zu aggressiv und ist gar nicht so gemeint. wir glauben schon auch, dass man ein bisschen tiefer einsteigen sollte, warum und weshalb denn Rezessionen eigentlich im Sinne einer Konjunkturzyklentheorie bei allen Dingen, die dann auch sozial über Arbeitsmärkte und ich sag mal Beschäftigungslosigkeit, die entsteht, schwierig sind. Warum Rezessionen natürlich eigentlich auch in der historischen Analyse ihr Gutes haben. Weil, um es jetzt mal mit Schumpeter zu rezitieren, es gibt eine kreative Zerstörung, es gibt einen Abbau von Übertreibungen, von Übertreibungsmustern, die vorher im, ich nenne es dann mal zum Teil auch irrationalen Überschwang entstanden sind. Und dafür sind Rezessionen wie auch, sage ich mal, ein menschliches Immunsystem, das trainiert werden muss, im Endeffekt gut. Und ich glaube auch deshalb, dass natürlich gerade in Bezug auf einige Dinge, aber vor allem Preise, am Ende des Tages eine Rezession wahrscheinlich die Ultima Ratio sein kann oder sein wird, um tatsächlich wieder die Möglichkeit zu haben, Richtung Preisstabilität unterwegs zu sein. Deswegen, und ich habe auch das Gefühl, anders wie vor wenigen Jahren noch, glaube der Fokker-Moment, das ist ja das, was Sie gerade auch angedeutet haben, der Fokker-Moment ist durchaus etwas, was gerade in den USA wieder deutlich an Popularität und ja auch schon mit einer gewissen, ich sag mal, Romantik versehen gewonnen hat. Und deswegen, wie gesagt, nochmal, ich glaube, wie gesagt, am Ende des Tages, wir brauchen eine konjunkturelle Abschwächung, um gewisse Übertreibungsmuster und einiges hat sich ja schon abgebaut, aber wir hatten ja auch in den Kapitalmärkten durchaus einige Entwicklungen, die wir als sehr stark spekulativ betrachtet hatten, also Meme-Aktien mal als Beispiel vom Aktienmarkt oder auch die Euphorie, die wir zwischenzeitlich für die Krypto-Assets gesehen haben, sag mal SPACs, also ich sag mal diese neuen Börsenmäntel, die da entstanden sind, alles Dinge, wo wir das Gefühl haben, das sind eigentlich eher ungesunde Entwicklungen, die eher Richtung Spekulation zu interpretieren sind. Und ich glaube, sowas, das jetzt mal pass pro toto, solche Übertreibungsmuster und am Ende des Tages sind es ja dann, das sind ja wieder Vermögenspreisentwicklungen, Vermögenspreisinflation, ich nenne es mal so. Wir glauben, zeitverzögert ist das dann, wie gesagt, über eine konjunkturelle Abschwächung auch das Instrument, und das war es ja in der Vergangenheit sehr, sehr oft gewesen, um tatsächlich wieder eine Möglichkeit zu haben, Richtung Preisstabilität unterwegs zu sein.
Ja, ist so ein bisschen das Reinigen in die Gewitter. Ne? Man hat sich, man erinnerte sich, die Älteren sozusagen, in Anführungszeichen, das klingt jetzt auch ein bisschen Banane, aber die Älteren erinnern sich so ein bisschen an 2001. Ja? Das war so am Ende so ein bisschen das Gleiche. Alles, was irgendwie so ein Papperl drauf hatte, war to the moon, ne? Aber jetzt, wo wir jetzt gerade eben bei dem Thema Geldmenge waren, jetzt finde ich ganz interessant, wir sind ja bei ganz vielen Indikatoren sind wir eigentlich ja wieder schon im November sozusagen. Also wir haben, ne, die zweijährigen Renditen in den USA beispielsweise sind nahe diesen November-Peak. Wir haben heute Finanzwoche gelesen von Jens Erhardt, Geldmenge M1, M2, beide negativ. M2 war seit dem Zweiten Weltkrieg noch nie negativ. Alles so klassisch, inverse Zinsstruktur, das Gap ist wieder weiter auseinandergegangen. Alles natürlich eigentlich sehr klassische Rezessionsankündiger, aber wir haben trotzdem keine Abkühlung und keine Ansätze von Konjunktureinbruch. Was erwartet ihr denn jetzt so in diesem Spannungsfeld denn in den USA? Kriegen wir denn da überhaupt noch eine richtige Rezession, außer vielleicht zu einer kleinen Mini-Rezession?
Also wir glauben nach wie vor, das Rezessionsszenario ist aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Ja. Wir glauben auch nach wie vor, wenn man die Vielzahl der Konjunkturindikatoren sich anschaut, gibt es eine ganze Menge, die am Ende des Tages auch schon eine starke Abschwächung, in Teilen auch Ansätze von rezessiven Mustern haben. Ein Beispiel sind die Einkaufsmanager-Indizes aus dem verarbeitenden Bereich, also aus dem zyklischen Bereich, der in der Regel ja immer vorläuft. Also wir haben ja in der Regel dann den Industriebereich und den Dienstleistungsbereich. Letzterer hinkt meistens in solchen Phasen hinterher. Wir sind beim Einkaufsmanager-Index im Industriebereich ja unter diesem auch Schwellenwert von 50. Das heißt, das ist, man braucht eine 45, um da, sage ich mal, auch rezessive Zahlenprognosen abzuleiten für das Bruttoinlandsproduktwachstum. Aber da sind wir schon, ich sag mal, in diesem, ich sag jetzt mal, Landungsmuster letztendlich drin. Also wir glauben nach wie vor exakt mit dem, was Sie gerade einleitend gesagt haben. Bin auch überrascht, warum im Endeffekt der Markt, mit Ausnahme von Jens Erhardt, der ja auch immer sehr stark von dieser Interpretationsseite herkommt, im Endeffekt da so wenig draufschaut, die Geldmengenentwicklungen kollabieren. Ich benutze jetzt mal bewusst auch dieses sehr, 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 sehr
martialische
Wort. Man muss dazu sagen, man kann zumindest kurzfristig natürlich noch sagen, es gibt ja hier auch, sage ich mal, ein Niveau, eine Niveaugröße. Wir haben natürlich nach wie vor eine Art Geldmengenüberhang aus 2020, 2021. Aber die Märkte denken ja normalerweise immer in der Veränderungsrate, im Muster. Wenn sie das in diesem Fall tun würden, dann ist eigentlich die Liquidität momentan dabei, wirklich in einen kontraktiven Bereich hineinzulaufen. Sie hatten M2 USA genannt. Wir schauen uns globale M1 an. Niedrigste Veränderungsrate seit den 1970er Jahren. M1 in Euroland im Übrigen eigentlich neben zum Beispiel dem IFO-Konjunkturtest für Deutschland der beste Frühindikator für Euroland. Niedrigste Wachstumsrate seit 1999. Heißt, wir sind dabei, quasi Liquidität geht aus dem System. Muss auch so sein, zeigt eigentlich für die Notenbanken auch, langsam fängt ihre Politik an, auch ein Stück weit zu wirken, Liquidität aus dem System herauszunehmen. Und die inverse Zinsstrukturkurve ist ja eigentlich der klassische Rezessionsfrühindikator, der eigentlich alle Rezessionen, bis auf eine meine ich, in den 60ern gab es ein leichtes Fehlsignal, aber ansonsten hat die inverse Zinsstrukturkurve eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg alle Rezessionen auch mit einem Vorlauf angezeigt. Da ist halt immer eher das Timing-Problem. Deswegen unsere Aussage ist, wir erwarten eine Rezession zweites Halbjahr Ende diesen Jahres als wahrscheinlichstes Szenario. In Euroland und in Deutschland sind wir ja eigentlich, sage ich mal, in der Abschwächung, wie auch erwartet, früher drin. Ich darf da mich ein Stück weit, die Bundesbank hatte ja in ihrem jüngsten Monatsbericht durchaus eine vorsichtigere Aussage getätigt als die meisten Forschungsinstitute momentan oder auch das Bundeswirtschaftsministerium. Wir tendieren eher in diese Richtung, glauben also auch in Euroland, in Deutschland werden wir, ich sag mal, im neuhessisch-angelsächsischen klingt es immer besser, so ein Muddling-Through-Szenario haben, also so ein Durchwursteln um eine Stagnation herum. Ja. Das glauben wir und wird natürlich, und das wird, glaube ich, momentan auch ein bisschen unterschätzt, wenn die USA in die Rezession hineingehen, wovon wir ausgehen, dann ist es natürlich nach wie vor die größte Volkswirtschaft und das hat natürlich dann auch wieder gewisse Rückkoppelungseffekte, sodass wir eben vermuten, gerade im zweiten Halbjahr wird sich die konjunkturelle Situation eher nochmal ein bisschen verschlechtern können und sind deshalb nach wie vor der Meinung, eine Rezession ist wahrscheinlich unvermeidlich.
Mhm. Ziehen wir es mal auf den Aktienmarkt rüber, weil wir jetzt in den USA sind und Europa machen wir danach noch. Bleiben wir bei den Amerikanern. Ist natürlich das viel diskutierte Thema auch schon im Dezember. So die ersten Häuser hatten ja schon lange davor auch gewarnt, dass die Gewinnerwartungen der Unternehmen eigentlich noch zu hoch sind in diesem Szenario, weil da einfach zu wenig nach unten korrigiert wurde. Ich meine, ich habe diese Woche gelesen, Morgan Stanley sagt irgendwie, was war es? Todeszone sind wir bewertungstechnisch mittlerweile angekommen, weil ne, der Markt ist einfach nicht zurückgekommen. Was müssen wir denn dieses Jahr rechnen? Ist zu viel Optimismus, was das angeht, im Markt?
Ja, also wir glauben nach wie vor, die Gewinne sind ein Stück weit zu hoch, insbesondere wenn das Rezessionsszenario kommt. Hängt natürlich jetzt immer davon ab, wenn Sie in dem, ich sag jetzt mal, die Meinung haben, es gibt eben eine sehr, sehr sanfte Landung. Ich erlaube mir noch dazu zu sagen, bin jetzt seit 35 Jahren im Markt. Ich habe also einige Rezessionen mitgemacht. Es ist immer sanfte Landung prognostiziert worden. Nur am Rande, aber nur psychologisch. Jede konjunkturelle Abschwächung, die ich seit 35 Jahren mitmache, war originär erstmal als sanfte Landung bezeichnet worden. Also das ist jetzt nichts Unübles. Aber wenn Sie eine sanfte Landung unterstellen, dann würde ich sagen, ist der Gewinnkorrekturbedarf definitorisch geringer oder vielleicht hat er sich schon abgearbeitet. Ich sag gleich noch die aktuelle Konstellation dazu. Da wir, wie gesagt, eher in diesen rezessiven Annahmen drinstecken, glauben wir, dass der Gewinnoptimismus aktuell noch zu hoch ist. Was untergeht momentan ist, Wir haben den Hochpunkt bei den Gewinnschätzungen relativ deutlich hinter uns. Der lag etwa Ende zweites Quartal letzten Jahres. Seitdem sind die Gewinne jetzt bezogen auch auf laufende Kalenderjahr 2023 in den USA fast 10 Prozentpunkte nach unten gekommen. In Euroland und Deutschland ist es ein bisschen weniger. Da haben wir eine relativ hohe noch, ich sag mal, Resilienz bei den Schätzungen. In Deutschland sind es 5 Prozent, Euroland etwa minus 2 Prozent. Aber wir haben das, was man im Markt ja dann oft so ein bisschen spektakulär Peak Earnings nennt. Peak Earnings haben wir hinter uns. Die Frage ist jetzt, und das hängt dann wie gesagt an, harte Landung, ganz harte Landung, sanfte Landung, keine Landung. Wenn man wie gesagt eher wie wir so in dem Bereich sind, Rezession, also zumindest eine Art harte Landung wird es geben, dann sind natürlich auch minus 10% oder minus 5% von der Korrektur wahrscheinlich nicht genug, weil wir aus der Vergangenheit wissen, je nach Schwere der Rezession, dass normalerweise dann Gewinneinbrüche in so einem Szenario zwischen, ich sag mal, minus 15, minus 20 bis zum Teil minus 40, minus 50% gegangen sind. Wir würden zumindest mal dieses erstere als Orientierungspunkt erwarten, sehen also für die nächsten Monate im Endeffekt schon, dass die Gewinnrevisionen nochmal das vor sich haben, was Sie jetzt gerade gesehen haben, also 5 bis 10 Prozentpunkte Gewinnrevisionen in den nächsten 2, 3 Quartalen halten wir für sehr wahrscheinlich. Der Optimismus ist von der Seite her noch ein Stück weit zu hoch.
Muss man da nicht auch auf dem Schirm haben, dass wir bei den Kursen doch ein relativ hohes Korrekturrisiko haben? Denn wenn man quasi davon ausgeht, dass wir eigentlich bewertungstechnisch ja auf einem verhältnismäßig hohen Niveau sind, ja, Stichwort Todeszone ist jetzt, kann man dramatisch so sehen oder nicht, und wir sehen, dass wir ein mutmaßliches Korrekturrisiko haben bei den Gewinnerwartungen, dann haben wir doch relativ viel Luft.
Ja, ich würde erstmal ein bisschen versuchen zu sortieren, ein bisschen aufpassen. Die Märkte sind natürlich sprungfunktional und sich dann, sind ja oft widersprüchliche Signale und dann wird aber ein Narrativ gebildet und es gibt dann auch so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ja. So, jahrelang haben sich die Märkte, sag ich mal, in einer auch vielleicht sehr vorsichtigen Interpretation auf die absoluten Bewertungskennzahlen konzentriert. Kursgewinnverhältnis, da waren wir ja in der Definition von dem sogenannten Schiller-Kursgewinnverhältnis, wo die langfristigen Gewinne eingehen, in der Spitze in den USA bei 40. Gleichzeitig waren wir aber, und jetzt kommen wir zu der Aussage, die Sie von dem einen Bewertungsindikator und dem Begriff Todeszone geprägt haben, haben aber, sage ich mal, in dem Sinne, in der Interpretation übergangen, dass aber natürlich der Aktienmarkt relativ zum Rentenmarkt, also in der relativen Betrachtung, ein Kursgewinnverhältnis von 40 klingt absolut hoch. Wenn die Zinsen negativ sind und Sie jetzt mal theoretisch auch versuchen müssten mit Cashflow oder Dividendendiskontierungen, diskontieren Sie mal mit einem negativen Zins ab. Das sind den Fantasien dann nach oben relativ wenig Grenzen gesetzt. Heißt also, man muss das ein bisschen sortieren. Was jetzt passiert ist, ist natürlich durch den Zinsanstieg, sind eben die relativen Bewertungskennzahlen so unattraktiv geworden wie seit sehr, sehr langer Zeit nicht. Weil eben in den USA fast 4% Zinsen am langen Ende oder auch Zinsen am kurzen Ende von 4,5% liegen. Und da gibt es so einen Orientierungspunkt oberhalb der Dividendenrenditen. Das sind dann immer so die negativen Kreuzungen, wo man hinschauen sollte, weil der Markt sein Sentiment dreht. Heißt also, die Aussage, die Sie gerade getätigt haben mit dem etwas martialischen Begriff, bezieht sich im Wesentlichen auf die relativen Bewertungskennzahlen. Und das ist sicherlich jetzt das Thema, dass die Zinsen, nachdem sie negativ oder null waren, jetzt eben wieder eine Alternativanlage geworden sind und nach vorne hin aus meiner Sicht auch eine sein werden. In den absoluten Bewertungskennzahlen, und da würde ich auch nochmal eine Differenzierung machen wollen zwischen den USA und Europa. Ich glaube, gerade in Europa, gerade in Deutschland sind die absoluten Bewertungskennzahlen in der Zwischenzeit, ich will mal sagen, unkritisch in dem Sinne, die sind relativ stark nach unten gekommen. Wir hatten sogar temporär für den DAX Kursgewinnverhältnisse von knapp 10. Wir haben Dividendenrenditen momentan, wir haben ja eine Saison, eine Ausschüttungssaison vor uns mit Rekordausschüttungen für den DAX knapp 55 Milliarden Euro, die ausgeschüttet werden. Jetzt über die 40 Unternehmen heißt, da glaube ich schon, dass von der Bewertungsseite absolut eine größere Attraktivität da ist. Auf die Aktien erstmal bezogen, in den Kontexten der Asset Allocation ist, glaube ich, das Thema schon. Und da sind wir so ein bisschen, es gab ja da den großen Begriff von TINA, there is no alternative, also nur Aktien. Ja. Und jetzt sind wir eigentlich in dem, was man dann in Ableitung dieses vier Buchstaben-Akronyms TARA nennt, there are real alternatives. Ja. Und die real alternatives in dem Fall sind eben Bonds, die wieder Zinsen haben und zum Teil jetzt auch über die letzten Monate weiter angestiegen sind eben dann in dem Kontext durchaus auch wieder eine Alternative. Und das kommt, wie gesagt, nochmal in der relativen Bewertung dann zum Ausdruck. Vielleicht so zum Sortieren. Von der absoluten Seite, glaube ich, haben die Märkte natürlich über die Korrekturen im letzten Jahr, über trotz dem, was ich zu den Gewinnrevisionen gesagt habe, wir haben eine Robustheit im Unternehmenssektor. Also ist ja dieses auch moderne Wort jetzt Resilienz. Ich glaube schon, dass der Unternehmenssektor, die Anpassungsfähigkeit der Unternehmen und des Unternehmenssektors ist wahrscheinlich viel, viel höher, als wir manchmal pessimistischerweise unterstellt haben. Heißt also, durch die Robustheit der Unternehmensgewinne sind, glaube ich, die absoluten Bewertungskennzahlen in der Zwischenzeit jetzt mal eindimensional vom Aktienmarkt eigentlich soweit okay, muss man ganz ehrlich sagen.
Okay, also das heißt, man muss jetzt keine allzu großen Sorgen haben über das Jahr. Also wenn man jetzt mal in den USA bleibt, dass da ein sehr großer Korrekturbedarf ist. Neben dem natürlichen
also, Nervosität, die da reinkommen dann, wird. Ich glaube schon, dass wir, wie wir vorhin ja auch einleitend oder ich einleitend versucht habe, von unserer Sichtweise zu analysieren, dass wir möglicherweise vielleicht ein bisschen zu stark antizipiert haben. Einige Entwicklungen, die möglicherweise erst dann ins nächste Jahr hineinkommen, also Rezession, das Abgreifen. Normalerweise reagieren die Märkte ja dann etwa zur Hälfte der Rezession in der Antizipation positiv, dass man das möglicherweise vorgezogen hat, zu stark vorgezogen hat, dass man möglicherweise ein keine Landungsszenario hat. Wir halten beides für ein bisschen unwahrscheinlich. Wir sehen die Märkte schon jetzt mit einem gewissen Konsolidierungs- oder Korrekturbedarf in den nächsten 3 bis 6 Monaten. Wir haben letztes Jahr einen sehr, sehr starken Einbruch an den Aktienmärkten gesehen. Vor dem Hintergrund wäre das jetzt aus meiner Sicht doch, ich sag mal, vielleicht irgendwie zu prozyklisch zu erwarten. Die Märkte werden jetzt immer Stichtag zu Stichtag ähnlich stark nochmal einbrechen, sondern wir glauben schon am Ende des Tages, es wird jetzt dann, und da darf man bitte nie vergessen, dass Korrekturen, auch starke Korrekturen ja systemimmanent sind. Die Märkte haben ja die letzten Jahre eine Vielzahl von 20, teilweise 30% Korrekturen gesehen, zum Teil sehr, sehr schnelle Erholungsmuster, also diese V-förmigen Erholungen. Das ist Teil dieses Systems. Dementsprechend, wir würden davon ausgehen, Korrekturen ja, Konsolidierungen ja. Ob das jetzt, und ich benutze jetzt mal den Begriff, crashartig stattfindet, da würde ich sagen, aus heutiger Sicht eher schwierig zu analysieren oder zu prognostizieren.
Es ist ja, also da kommt ja auch rein, kam jetzt auch wieder einige Untersuchungen gesehen, dass natürlich Jahre, in denen quasi die Gewinne zurückgehen, also Rezessionsszenario plus die Unternehmensgewinne kommt zurück, meistens ein relativ gutes Börsenjahr am Ende des Tages ist. Ja,
wir haben uns das auch angeschaut. Man muss immer
weil dazu, man eben danach schon wieder das Licht am Ende des Tunnels sieht.
Muss dazu sagen, das ist ja dann immer am Bilder sagen ja mehr wie 1000 Worte. Also das Bild sagt jetzt mehr, als ich jetzt hier möglicherweise zu kompliziert darstelle. Aber wenn Sie sich anschauen in den Jahresstreifen, wie das Bruttoinlandsproduktwachstum in Deutschland über die lange Sicht ist und wie auf selbe Kalenderjahr abgegrenzt, die Rezessionen verlaufen natürlich kalenderjahresübergreifend, kalenderjahresabgegrenzt, die Börsen laufen, der Aktienmarkt, der DAX, dann waren in der Regel die Jahre, wo wir die stärksten negativen BIP-Wachstumsraten hatten, in der Regel vernünftige, um nicht zu sagen sogar gute Börsenjahre. Ja. Zeigt dieses Verlaufsmuster, und wenn wir das jetzt nochmal ein bisschen, wie soll ich sagen, granularer ich sage dann immer, wenn man das mal auf die Kernspintomographie schiebt, dann sieht man normalerweise, dass die Aktienmärkte in der Regel um die Hälfte der Rezession herum anfangen zu antizipieren. Also im zweiten Teil der Rezession eigentlich die Aufwärtsbewegung beginnt. Und ich glaube, das ist auch das, was wir eigentlich, sag mal so, mit dem Blick, wir kommen wahrscheinlich vielleicht ein bisschen früher in die Rezession. Deswegen hatten wir gesagt, im Jahresverlauf 23 könnte eine neue Aufwärtsbewegung beginnen. Das hat der Markt, glaube ich, antizipiert. Wir glauben, es wird sich jetzt vielleicht ein bisschen verschieben. Aber nichtsdestotrotz ist eine Rezession in der Regel, und ich glaube, das sollte im Hinterkopf natürlich da sein, ist in der Regel eigentlich eine ganz gute Phase, wo man versuchen kann, in die Märkte einzusteigen. Idealtypischerweise, man wird den Tiefpunkt, ich schildere das jetzt hier theoretisch und technisch, das ist ja dann in der Praxis sehr viel. Ich glaube,
das ist bei den Zuschauern daheim jedem klar, dass wir den Tiefpunkt jetzt nicht vorhersagen.
So, und dann heißt es für mich immer eine starke Tendenz für ein sequenzielles Einsteigen. Also ich will hineingehen, mache ich das in 3 Schritten, mache ich das in 4 Schritten oder mache ich es, was man eigentlich immer tun sollte, wenn man die Möglichkeit hat, irgendwie über Sparpläne, die im Wesentlichen jeden Monat, jedes Quartal einsteigen, wo man sich so ein bisschen unabhängig macht von den jeweiligen Niveaus, die ja psychologisch durchaus gewisse Bürden sind. Das heißt, man hofft ja immer, man kauft den Aktienmarkt und er steigt gleich weiter. Ja. Aber erfahrungsgemäß ist es natürlich besser, in stark fallende Kurse hineinzugehen. Das wird sich zeitverzögert stärker auswirken. Das ist aber psychologisch, glaube ich, einfacher gesagt wie getan.
Ich schlage jetzt mal den Bogen rüber nach Europa, denn wir haben ja eigentlich so ein bisschen zum Jahresanfang gesehen, dass die europäischen Aktienmärkte quasi deutlich besser sich entwickelt haben als die meisten amerikanischen, vom Tech-Sektor jetzt mal abgesehen. Wie würden Sie das erklären? Nur mit der sehr viel günstigeren Bewertung, von der wir alle seit vielen Jahren reden? Denn eigentlich ist ja, sagen wir mal, formal betrachtet, steht Europa ja schlechter da in dieser Krise oder sagen wir mal, es ist ein dunkleres Szenario, das immer über Europa ausgegossen wurde. Ne?
Es ist grundsätzlich anfälliger,
genau,
weil man ja in dem Sinne von der Energieseite jetzt weniger Selbstversorger ist. Also ist man in so einem Krisenszenario natürlich nicht belasteter. Also ich glaube, die Bewertung spielt eine Rolle als übergeordnet zu betrachtendes Analysekriterium. Aber der entscheidende Punkt ist, dass wir natürlich im September letzten Jahres in Antizipation einer Energiemangellage für Europa in der Breite, aber für Deutschland natürlich im Speziellen, ein sehr, sehr negatives Risikoszenario analysieren mussten. Risikoszenario. Wenn eine Energiemangellage kommt, dann wird das bedeuten, dass Europa oder Deutschland wahrscheinlich in eine härtere Rezession hineinkommt. Das hat aus verschiedensten Gründen nicht stattgefunden. Ad 1, das darf auch nicht vergessen werden, der Winter war bis dato deutlich wärmer als der normale Winter. Von der Seite ist natürlich, ich sag mal, schon mal viel geholfen gewesen. Zum Zweiten hatte ich vorhin schon gesagt, analytisch sind die Zinsen nach wie vor für eine harte Rezession, gerade die Realzinsen, zu niedrig, weil deutlich negativ. Und das führt natürlich dann auch jetzt, und da kommen wir in die analytisch greifbaren Daten hinein, führt auch dazu, was ich vorhin gesagt habe, wenn Sie sich anschauen, Hochpunkt der Gewinnentwicklung und Gewinnschätzungen für das Jahr 2023, waren wir von Amerika ausgehend, sind wir in der Zwischenzeit 10 Prozentpunkte runter revidiert. Ja. In Deutschland 5, in Euroland 1 oder 2. Heißt, Sie sehen, das schlägt sich dann auch in einer Robustheit der Gewinnentwicklung erstmal nieder. Ja. Kommt natürlich auch dazu, Sie hatten es gerade eben schon erwähnt, dass natürlich vor allem auch Gewinnrevisionen bei den Wachstumswerten stattgefunden haben. Ja. Und da sind die europäischen Indizes ja, sag ich mal, weniger wachstums- oder technologielastig wie die USA. Wir haben ja auch ein paar Spezifika. Nehmen Sie den Index für England, der, ich sag mal, auf Allzeit hoch ist. Vor allem natürlich auch, weil sehr, sehr viele Unternehmen auch aus dem Energiesektor dort vertreten sind, aus dem Rohstoffsektor. Heißt also dementsprechend, ich glaube, man kann es begründen, die übergeordnete Bewertung hat eine Rolle gespielt, warum es vielleicht so schnell gegangen ist. Aber ansonsten ist es diese Kette, die Rezession wegen warmem Winter ist, ich sag mal, weniger stark da. Sie ist, sag ich mal, stagnativ. Gewinne sind stabiler und dementsprechend kann man dann aus der Positionierung und, ich sag mal, noch ergänzend in einer Phase, wo die Märkte, ich sag mal, sehr euphorisch sind oder wo die Märkte in ein sogenanntes Risiko-Anszenario hineingehen. Ja. ist Deutschland oder Europa natürlich dann immer auch ein Stück weit gehebelt, weil Amerika ja oft auch ein klassischer, ich sag mal, Markt für eher die Risikoszenarien ist. Und wenn ich das vielleicht noch erwähnen darf, wir haben natürlich noch ein Ereignis, was wir bis jetzt ein bisschen ausgespart hatten, konjunkturell von der volkswirtschaftlichen Seite. Wir hatten natürlich den abrupten und überraschenden 180-Grad-Dreh in der Corona-Politik von Chinas.
Das wäre die Anschlussfrage jetzt
gewesen. Wo wir ja von, ich sag mal, null Covid auf all Feuer Covid frei, gegangen sind. Ja. Und vor dem Hintergrund, dass, glaube, das war jetzt auch eher ein bisschen chaotisch und das jetzt strategisch zu nennen, ist vielleicht, ich sag mal, ein bisschen zu viel. Aber es hat natürlich dazu geführt, dass dieses Risikoszenario, das alle, auch wir letztes Jahr an die Wand gemalt haben, Mensch, wenn China bei ihrer Null-Toleranz-Politik hier bleibt, werden wir auch im Jahr 2023 Unterbrechungen der Lieferketten, Unterbrechungen der volkswirtschaftlichen Kreisläufe haben. Wir werden ein überschaubares Wachstum in China sehen. Dieses Szenario ist trotz jetzt dieser, sage ich mal, Übergangsphase, die da jetzt stattgefunden hat oder noch stattfindet, ist erstmal weg. Und das heißt, dass natürlich relativ schnell der Markt durchgeschaut hat, dass man hier zumindest von der Wachstumsseite, also auch wieder gegen die Rezession ein Argument, von der Wachstumsseite her eben was eingepreist hat. Und da profitiert natürlich ganz stark die Wirtschaftsräume, die sehr viel näher an China dran sind, wie möglicherweise Amerika, von den Handelsverflechtungen. Und da ist Deutschland und Kerneuropa natürlich relativ weit vorne.
Genau, also wir haben jetzt letzte Woche mit Frank Sieren gesprochen, der seit 30 Jahren ja in Peking lebt als Korrespondent. Und der meint, ja, die letzten Endes ist die Welle quasi schon so gut wie durch. Man merkt schon so totale Beruhigung in den Krankenhäusern in China. Und so langsam ist so, jetzt kommt am Anfang März ja nochmal der Parteitag. Und dann danach können sich alle mal eigentlich so langsam auf wir fahren die Wirtschaft hoch einstellen. Und das ist ja eigentlich so das Szenario, gerade für Europa und auch für Deutschland, natürlich mit den ganzen Industriekonzernen und Mittelständlern, ist das ja eigentlich so die Paradeaussicht, ja, dass man sagen kann, okay, da erwacht jetzt wieder jemand, der wieder richtig Lust hat auf Konsum, auf Abnahme, auf natürlich auch Liefern von den ganzen Vorprodukten, ja, was uns vielleicht am Ende des Tages sogar richtig in die Karten spielen könnte, hinten raus im Jahr.
Ich glaube, die Märkte schauen durch. Ich glaube, die Märkte sind auch erstmal erleichtert. Und ja, wir haben ja diese, ich nenne es jetzt mal, Aufholeffekte auch bei uns oder in den anderen Ländern gesehen, nachdem gerade auch die erste und die zweite Corona-Welle damals, zweite Hälfte 20 in 21 hinein, da haben wir ja auch gesehen, wie diese Effekte, diese Aufholeffekte, welche Dynamik die entfalten können. Natürlich gerade auch in den Wirtschaftszahlen, die dann über Basiseffekte quasi von negativ nach oben schießen. Ich würde nur auch nach, ich sage jetzt mal, dieser ersten Welle und die Börsen haben ja auch darauf reagiert, mir schon erlauben, natürlich darauf hinzuweisen, dass wir nach vorne hin gesehen, die Wachstumsraten in China werden nicht mehr die sein, die wir über die letzten Jahrzehnte mehr oder minder kennengelernt haben. Wir hatten ja eigentlich so das alte Dogma 10%, dann war es die 6%. Ja. Strukturell werden auch die 6% für China nur noch sehr, sehr schwer darstellbar sein, weil wir in China ja genau wie in allen anderen reifen Volkswirtschaften eben jetzt diesen Sweet Spot bei den Erwerbstätigen hinter uns gelassen haben. China auch anfängt im Arbeitsmarkt, im Produktionsfaktor dort noch nach unten zu gehen. Und das heißt eigentlich, dass wir perspektivisch gesehen auch in China davon ausgehen können, dass die Wachstumsraten eben niedriger ausfallen werden. Und wir natürlich nach wie vor auch noch die strukturellen Problematiken aus dem Bausektor im Endeffekt haben, sodass wir schon glauben, man muss ein bisschen aufpassen, dass man da nicht glaubt, dass nach vorne hin gesehen da,
sagen wir mal so, Bäume in den Himmel wachsen.
Genau. Also deswegen, da wären wir auch, sagen wir mal so, von der strukturellen Seite her durchaus ein bisschen vorsichtig. Aber nochmal, es hilft erstmal und es wird auch, sag ich mal, von der konjunkturellen Seite zumindestens neben den Arbeitsmärkten nach unten hin vielleicht ein Faktor sein, dass die Rezession, wenn sie so kommt, wie wir es eigentlich erwarten, möglicherweise nicht extrem stark ausfallen muss. Also ich glaube, das ist ein Zusatzargument, das sollte man auch nicht zu klein im Endeffekt halten.
Genau, das wäre jetzt, also das, da hatten wir natürlich vorher noch ausgelassen. Was ist denn jetzt das Szenario für Europa? Also kommen wir quasi mit einer etwas milderen Rezession raus am Ende des Tages, als man das vielleicht noch vor 3, 4, 5 Monaten vermutet und erwartet hätte?
Also ich sag relativ zum Herbst, wo vor allem halt auch die Energiemangellage und der Energiepreisschock
ein echtes Risiko war.
Der Hauptanalysefaktor für eine ganz harte und schwere Rezession war. Wir glauben, man muss unterscheiden, mache ich eine harte Landung daran fest, an dem Einbruch der gemessenen Zahl, also wird der Konjunktureinbruch -3 oder -4% sein, oder, und das wäre eher unsere Annahme, oder dauert es länger, bis wir wieder in ein Erholungsszenario hineinkommen. Ich würde auch eine Rezession, eine Schwere der Rezession, durchaus daran festmachen, wir brauchen möglicherweise längere Zeit, um wieder in eine saubere Erholung einzumünden. Und das ist unsere Bezeichnung einer vielleicht etwas härteren Landung, weil wir glauben, ad 1, die Notenbanken werden über das, was wir ja auch, ausreichend analysiert haben, es schwerer haben, unmittelbar nachher wieder Gas geben zu können und wirklich in den Zinsen unmittelbar runterzukommen, weil eben ihr Auftrag der Preisstabilität stärker wieder in den Vordergrund gerückt ist. Der zweite Punkt, der damit konzidiert, ist, wir haben eine Situation, die wir in der Vergangenheit sehr selten gehabt haben. Die haben wir auch 2008 gehabt. Ich möchte aber keine zu starke Parallelität sehen. Aber zumindest haben wir ein verstärkendes Element, dass die Rezession vielleicht etwas länger andauern kann. Der Finanzzyklus hat gekippt. Und wir haben ja gelernt in der Vergangenheit heraus, Finanzzyklus ist ja ein neueres Phänomen, ist in den 80er Jahren gestanden. Ich sag immer, man muss sich das so vorstellen, das sind eigentlich zweieiige Zwillinge. Wir haben den Konjunkturzyklus, die klassischen Gütermärkte. Und wir haben seit den 80er Jahren durch die Liberalisierungen der Kapitalmärkte den Finanzzyklus dazu bekommen. Normalerweise laufen die durchaus ähnlich. Man muss wissen, der Finanzzyklus läuft in der Regel länger. Also die Duration des Finanzzykluses ist deutlich länger. Und wir haben natürlich insbesondere dann möglicherweise Probleme oder Chancen, wenn wir parallele untere Wendepunkte haben, Chancen. Wenn wir parallele obere Wendepunkte haben, vielleicht erhöhtes Risiko, erhöhte Probleme. Wir haben jetzt das erste Mal seit wieder 15 Jahren das Phänomen, dass wir in beiden Konjunkturzyklen das Gefühl haben, wir haben obere Wendepunkte. Konjunkturell flacher ausgeprägt, als wir es gedacht haben. Der Finanzzyklus hat gekippt in fast allen großen Volkswirtschaften. Idealtypischerweise, wir beziehen uns da auch immer so ein bisschen auf die Berechnungen von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel, die sich ja sehr intensiv mit dem Phänomen beschäftigen. Unsere Modelle sehen ähnlich aus. Und da sehen wir überall obere Wendepunkte. Und man kann es auch hier pass pro toto vor allem natürlich an den Immobilienmärkten festmachen. Und das heißt für uns, aus den Immobilienmärkten, die ja unmittelbar auch Vermögenseffekte für den privaten Verbrauch generieren. Aus diesen oberen Wendepunkten der Finanzmarktzyklen würden wir erwarten, dass, diese Bodenbildung, die dann in einer Rezession Einzug hält, möglicherweise etwas länger dauert, wie wir es aus der Vergangenheit her kennen. Das muss nicht unbedingt heißen, dass wir viel, viel stärker einbrechen. Aber es dauert länger, bis wir wieder in den Aufschwung hineinkommen. Das ist so vielleicht ein bisschen unsere Sichtweise, die wir auch vor allem für Europa sehen, weil wir da ja momentan auch in der Breite Europas, bis auf wenige Ausnahmen, eine Schwäche in den Immobilienmärkten sehen. Zumindest die Preise fangen an, weniger stark zu steigen. Wie stark sie fallen, sage ich immer, haben wir ein stabilisierendes Element, dass die Angebotsseite momentan eben auch ein Stück weit wegbricht. Aber wir würden die Beruhigung der Immobilienmärkte fortschreiben. Wir würden Preiskorrekturen erwarten, überschaubare Preiskorrekturen. Und das heißt eben, wir bleiben eher in diesem Durchwurstel-Muddling-Through-Szenario von der konjunkturellen Seite, vor allem in Europa.
Die Öffnung Chinas, wenn wir mal auf die Inflation rübergehen, haben wir dadurch, was würden Sie sagen, mehr Inflationsdruck, weil Nachfrage nach Rohstoffen aus China und so weiter und so fort? Oder haben wir auch den Vorteil desinflationärer Effekte durch, der ist geringer geworden, weil Chinas Produkte nicht mehr ganz so günstig sind, aber sie sind immer noch günstiger in der Produktion natürlich als in der klassischen westlichen Welt.
Also das ist eine der spannendsten Fragen. Ja. Und ich kann Ihnen auch sagen, bei uns beschäftigen sich im Rahmen unserer volkswirtschaftlichen Abteilung auch, ich will nicht sagen Heerscharen, aber viele, sehr, sehr smarte Kolleginnen und Kollegen mit dem Thema. Es ist, würde ich sagen, Es wäre unfair, irgendeine Zahl in den Raum zu stellen. Ich glaube, es ist schon so, es muss bei all dem, was man analytisch sortieren kann, es muss reflationierend wirken, also es muss inflationär wirken. Ja. Ob es sehr stark inflationär wirkt, wahrscheinlich eher nein, aber ich glaube, die Tendenz ist klar. Ich würde hier ergänzen, weil Sie es so ein bisschen, Sie hatten ja nochmal so ein bisschen das Thema Globalisierung eigentlich in den Raum gestellt, ja, die wir aus unserer Sicht jetzt schon seit Jahren nicht mehr beobachten können, ja, sondern wir glauben auch bei allem, was messbar ist, wir sind über die letzten Jahre, eigentlich schon seit der großen Finanzmarktkrise 2008, wir sind in einer Deglobalisierung, wir sind jetzt sogar in einer Art Regionalisierung. Und diese Deglobalisierung wirkt ja definitorisch auch eher inflationär. Und sie kommt eben zu dem, wir hatten das auch einleitend schon diskutiert, Sie haben ja drei große Ds. Ja. Sie haben Demografie, Arbeitsmärkte. Sie haben Deglobalisierung und Sie haben Dekarbonisierung. Mhm. Alle drei Effekte wirken strukturell inflationserhöhend. Ja. Deswegen auch dieses Narrativ, die 4 ist die neue 2. Das kommt aus diesen strukturellen Bewegungen. Deswegen jetzt nochmal zurück, weil Sie vorhin auch das Thema hatten, wir haben eigentlich keine Inflation. Wir haben diese drei Faktoren, die über 30 oder 40 Jahre disinflationär gewirkt haben, ja, und jetzt eben seit wahrscheinlich 5 Jahren oder 10 Jahren anfangen, strukturell inflationär zu wirken. Deswegen haben wir hier ein Thema und deswegen auch die Achtsamkeit für die Notenbanken. Deswegen habe ich so ein Leitmaxim auch, wo ich sage, ein Leben ohne Preisstabilität ist möglich, aber nicht sinnvoll.
Ist am Ende des Tages quasi die Tendenz des Zurückdrehens des Grades der Globalisierung, so nennen wir es mal so, sie hört ja nicht quasi völlig auf, aber ist das nicht, es gab ja immer diese über den Zeitverlauf der letzten 150, 200 Jahre diese Phasen, wo wir quasi Globalisierung erstmal wieder aufgehört hat, aus Kriegen, aus anderen Krisenszenarien raus, aber am Ende des Tages wurde die Globalisierung größer. Ist es nicht einfach, wenn wir mal 10 Jahre nach vorne schauen, werden wir nicht wieder zurückkommen zu einer großen Globalisierung? Ist das wirklich ein Trend? Also jetzt fühlt sich natürlich so an, weil wir haben einmal wirtschaftspolitische Themen, natürlich verstärkt durch den Krieg in der Ukraine und so weiter und so fort. Wir hatten davor das Lieferketten-Thema. Ja, also wir haben diese wirtschaftspolitischen Ideen, mehr Protektionismus, hol's mal nach Hause. Habt ihr denn da, seid ihr da alle sicher mit eurer Wirtschaft, wenn ihr zu viel in China produziert und so weiter und so fort? Plus Wirtschaftspolitik, aber am Ende des Tages siegt ja doch immer die Globalisierung.
Also ich wäre jetzt vorsichtig und gebe da ganz ehrlich zu, fühle ich mich Stand heute, man muss ja so aus Frankfurt kommen, da immer auch Niko Kovac zitieren dürfen, Stand heute fällt mir das schwer, sage ich mal, zu prognostizieren, dass wir in 10 Jahren quasi so eine Reglobalisierung haben, die möglicherweise nochmal auf höhere Niveaus gegangen ist. Ich glaube, und da könnte man drüber diskutieren, man kann natürlich schon sagen, aus der aktuellen Situation heraus, also ich schaue mir dann jeden Abend die Nachrichtensendungen an, habe ich schon das Gefühl, momentan sind wir weiter in der Phase einer sehr, sehr starken Regionalisierung, einfach weil wir wieder in Machtblöcken denken, weil wir in eine multipolare Konstellation von der politischen Seite einmünden. Und ich hätte das Gefühl, auch wenn man sich selbstverständlich anders wünschen würde, dass das zumindest das Szenario der nächsten Jahre sein dürfte. Was ich mir vorstellen könnte, und da ist dann vielleicht zwischen These, Antithese, die Synthese, im Endeffekt, dass wir vielleicht in 5 Jahren oder in 8 Jahren dann innerhalb dieser Regionen, oder jetzt nennen wir mal, wir gehen multipolar und es kristallisieren sich dann verschiedene regionale Machtblöcke heraus, dass man innerhalb der Regionen dann möglicherweise auch dort wieder gewisse Regionalisierung/Globalisierungstendenzen innerhalb der Region beobachten kann, die dann möglicherweise auch wieder anfangen, gewisse disinflationäre Entwicklungen auszulösen. Aber ich glaube, das ist ein Szenario, 5 Jahre plus, für die nächsten 3 Jahre alles das, was mir jetzt an, und ich bin politisch, ich bin Börsianer und Wirtschaftswissenschaftler und Bürger. Aber es fällt mir momentan jetzt schwer, wirklich für die nächsten 3 Jahre auf Basis der aktuellen Konstellation die große Globalisierungsoffensive zu erkennen.
Ja, die nächsten 3 Jahre ist es utopisch wahrscheinlich.
Ich glaube, da sind wir eher in den Themen, dass Fertigungstiefen per se, das hat ja vielleicht auch einen Wert an sich, es ist unter meiner Kontrolle. Und ich glaube auch, einige Themen sind möglicherweise auch ein Stück weit übertrieben worden, sodass da zum Teil auch eine gewisse Regionalisierung unter Sicherheitsaspekten, glaube ich, mehr als sinnvoll ist. Aber ja, ich glaube, wie eben gerade geschildert, über diese Regionalisierung gibt es dann vielleicht in 5 Jahren wieder gewisse Tendenzen in so eine Richtung, dass innerhalb von solchen regionalen Blöcken solche Tendenzen entwickeln.
Naja, es ist, was auf jeden Fall wieder kommt, das merkt man ja auch jetzt in den letzten Monaten sehr stark, ist natürlich dieser, ich sag mal, wirtschaftspolitische Egoismus. Das ist in den USA sehr stark, jetzt kümmern wir uns erstmal um uns, Inflation Reduction Act und so weiter und so fort. China wird natürlich nicht anders denken und die einzigen, und das wird eine relativ spannende Herausforderung für die nächsten Jahre. Die einzigen, die halt nicht so denken, sind wir Europäer so ein bisschen. Und wir sitzen ja zwischen den Stühlen, weil beides sehr, sehr wichtige Handelspartner unserer Industrie sind.
Ja, obwohl Sie sehen ja da, dass solche kompetitiven Spiralen ja laufen, weil wir haben ja in Europa auch jetzt die letzten Wochen einen europäischen Inflation Reduction Act diskutiert und es gibt zumindest ein paar, ich sag mal, Elemente in so eine Richtung. Das ist ja eben, und das ist ja jetzt auch etwas, was wir in den Krisen der letzten Jahrzehnte immer beobachtet haben, dass sie natürlich in den Krisen erstmal eine gewisse protektionistische Grundhaltung bekommen, die sich dann in einem Aufschwungmuster wieder, sage ich mal, ein bisschen, ich sag mal, abbaut. Wir haben halt jetzt, glaube ich, anders wie vielleicht in den letzten 30, 40 Jahren eben die geopolitische Unsicherheit ergänzend dazu, die dann, und das ist ja das Szenario, was wir gerade, glaube ich, skizziert haben, in der Krise stärkerer Protektionismus psychologisch, im Aufschwung meandert das dann wieder ein bisschen raus. Das wird diesmal langsamer gehen und es hängt natürlich auch davon ab, wie sich die geopolitische Unsicherheit, Stichwort Ukraine-Krieg von Russland ausgehend, die Konstellation USA-China auf die nächsten 5 bis 10 Jahre, wie sich das entwickelt. Und momentan alles, was man da liest und was man hört und was jetzt die politischen Denkfabriken im Endeffekt letztendlich kommentieren, gibt jetzt nicht so viel Hoffnung zu Optimismus, dass da jetzt, nochmal zurück zu dem Thema, so eine Globalisierungsoffensive einzuhalten.
Und alle haben sich lieb. Ja. Das ist ein relativ schwieriges. Versuchen wir mal so ein bisschen Fahrplan für dieses Jahr auch so von der Assets Allocation so ein bisschen zu kommen. Klar, das eine Thema, das wir jetzt seit ein paar Monaten immer haben. Tina ist nicht mehr sakrosankt. Plötzlich ist es, gibt 1000 Beispiele. Die eine oder andere Bank nennt es BOB, also Bring on Bonds. Andere nennt es Tara. Ist denn für den Privatanleger, sind Bonds wirklich ein Thema, das er mit einem bestimmten Gewicht X haben sollte? Weil wir haben ja real immer noch Negativverzinsung. Trotz der jetzt wieder ganz interessanten hier und da Renditen.
Ja, wir glauben in ein Portfolio, das ja, sag ich mal, aus unserer Sicht hat letztes Jahr nicht gut funktioniert, ist, glaube ich, aus unserer Sicht eher eine Ausnahme. Diversifikation ist nicht alles, aber ohne Diversifikation ist vielleicht nicht alles, aber vieles nichts. Wir glauben schon, dass in ein diversifiziertes Portfolio jetzt, nachdem wir eben keine Negativzinsen mehr haben, Nominalbetrachtung, dass Bonds jetzt sukzessive im Jahresverlauf im Endeffekt sind jetzt schon interessanter geworden, werden möglicherweise noch interessanter und werden, und das beobachten wir auch vom Interesse her, werden auch wieder zumindestens verstärkt nachgefragt werden. Wir glauben schon, dass wir eben seit Ende letzten Jahres hier die ersten Beobachtungen machen können und die kommen natürlich zum Teil auch daraus, dass in den letzten Jahren auf der institutionellen Seite, wenn man sich Statistiken anschaut, sind die Quoten festverzinslicher Wertpapiere in Spezialfonds zum Beispiel oder bei institutionellen Mandaten auf, ich sag mal, nahe Tiefstständen, also insbesondere wenn man sich die letzten 20 Jahre mal im Chartverlauf anschaut. Ja. Auf der Privatkundenseite wissen wir ja auch, dass in den letzten Jahren einfach von der Konstellation der Zinsen her Bonds nicht besonders nachgefragt waren. Die meisten oder die stärksten Käufer auf der festverzinslichen Seite waren die Zentralbanken gewesen, Klammer auf, leider aus meiner eher monetaristischen Betrachtungsweise, Klammer zu, so dass wir hier natürlich auch, ich sag mal, Raum haben, Investitionsspielräume haben, weil eben fast nichts oder sehr, sehr wenig vorhanden ist. Also deswegen glauben wir das schon. Man muss sich auch hier, wir glauben vor dem Hintergrund der Zentralbankenpolitik, dass vielleicht die nächsten Monate nochmal, sagen wir so, das ein oder andere an Kurskorrekturen Einzug halten dürfte. Aber insgesamt gesehen haben wir den Großteil der Korrekturen an den Rentenmärkten hinter uns. Wir hatten ja letztes Jahr, wenn man es auch abgrenzt, ich glaube, das erste Halbjahr 2022 war das schlechteste Halbjahr an den Rentenmärkten seit 1786. Können sich nur noch wenige dran erinnern, wenn man das ein bisschen.
Ich nicht, aber.
Heißt, da ist schon sehr viel passiert. Ja. Da passiert vielleicht jetzt kurzfristig noch ein bisschen was, deswegen aber hier normalerweise schon so, dass wir glauben, insbesondere Staatsanleihen, da kann man jetzt auch gerade global, USA ist ja auch ein bisschen vorgelaufen, sind jetzt fast wieder bei den 4%. Wir haben so als Orientierungspunkte immer so über 4% in den USA bei den langlaufenden 2-3/4 bis 3, bitte Zahlen immer mit der gebotenen Vorsicht und ja, als Scheingenauigkeit zu nehmen. Aber ich glaube, das sind Niveaus, wo sehr viele hinschauen, ja, wo dann aus unserer Sicht auch zeitverzögert verstärktes Interesse da sein dürfte. Wir glauben für die, ich nenne es jetzt mal risikoreicheren Rentenbestandteile, also gerade auch Unternehmensanleihen, schlechtere Bonitäten, dass man da, sage ich mal, idealtypischerweise ähnlich wie bei der Aktienseite auf das Rezessionsszenario, wenn man es erwartet, warten sollte, weil dann gibt es wahrscheinlich noch mal eine stärkere Korrektur. Ja. Und umgekehrt über die inversen Zinsstrukturen, auch da sehen wir ja schon temporär, gibt es natürlich ein starkes Interesse an Kurzläufern, möglicherweise auch an variabel verzinslichen Anleihen, die ja mit der Geldpolitik noch ein Stück weit nach oben laufen. Also das Zinsänderungsrisiko definitorisch rausgenommen. Also der Rentenmarkt, das ist ja auch das Gute in Europa. Also wir haben immer viele oder auch die Analysten, Volkswirte, wir meckern immer über das ein oder andere, was wir in Euroland noch finanzarchitektonisch nachzuholen haben. Aber wir haben natürlich durch den Euro einen deutlich breiteren und tief gestaffelteren Rentenmarkt, als wir ihn vor 1999 hatten. Was jetzt auch bedeutet, dass ich hier durchaus eine Vielzahl von Instrumenten habe, die ich dann, sage ich mal, in so ein Einstiegsszenario, wenn ich von einem relativ niedrigen Investitionsgrad herkomme, mir anschauen kann. Wie gesagt, wichtig ist, glaube ich, nochmal, jetzt, wir erwarten die nächsten Monate zumindest diese Zinspause, kann jetzt also nochmal ein Stück weit nach oben gehen. Das würde dann aber wahrscheinlich auch bedeuten, dass man vielleicht bei den Laufzeiten anfangen kann, das ein oder andere an längeren Laufzeiten sich mal anzuschauen.
Mhm. Aber es ist so quasi tendenziell, ist man eher noch auf der etwas defensiveren Seite und schauen, dass eben das Szenario, ob und welches Rezessionsszenario genau, es wird, und dann kann man da dann auch sukzessive dann quasi das Risiko etwas erhöhen.
Also ich glaube, wir haben hier die zwei Elemente, die man auch, bitte auch wieder idealtypisch als Orientierung. Ja. Ich glaube, das erste ist natürlich die Diskussion um den Hochpunkt bei der Geldpolitik. Ja. Und wenn er sich nochmal nach oben verschiebt, bedeutet natürlich nochmal ein bisschen Korrekturbedarf. Das ist die erste Diskussion. Wenn die Rezession, wie wir sie skizziert haben und auch erwarten, kommt, ist das natürlich insbesondere für die Staatsanleihen eigentlich das Szenario, wo man dann auch mit fallenden Zinsen eben die Kursgewinne neben den Zinseinkommen, die ja jetzt auch wieder da sind, im Endeffekt ein Stück weit auch sehen wird. Vielleicht, weil Sie das vorhin in der Frage natürlich drin hatten, und völlig zu Recht. Unsere Erfahrung, meine Erfahrung ist, dass die Märkte generell sehr stark nominal denken, also auch psychologisch. Das heißt, die Realzinsbetrachtung, die natürlich analytisch völlig gerechtfertigt sind und die man auch immer diskutieren muss, die Realzinsbetrachtung sind dann zum Teil eher die akademisch-theoretischen Übungen, die wichtig sind in der Form, sind die Realzinsen eigentlich jetzt in Betrachtung auf eine Rezession zu hoch oder zu niedrig? Ja. Sind die Realzinsen, wir stellen auch immer wieder fest, dass gerade steigende Realzinsen für Aktienmärkte durchaus in der Alternativanlage dann eine Gefahr bilden. Ja. Das sind dann aber, sage ich mal, die zweite, dritte Ableitung, die sehr stark, glaube ich, theoretisch, analytisch, akademisch werden. Alles, was wir beobachten, ist, dass die Märkte sehr, sehr stark auch von der Wahrnehmung nominal ticken. Und vielleicht noch letztes Beispiel, merken wir ja auch daran, und da habe ich keine Antwort drauf, wenn wir nach vorne hin gesehen eine Rezession erwarten, der Inflationssockel ist höher wie in der Vergangenheit, dann ist natürlich eine Frage, und wir haben das ja letztes Jahr auch gesehen, nehmen Sie die Einzelhandelsumsätze in Deutschland. Ja. Die Einzelhandelsumsätze in Deutschland waren real, glaube ich, bitte, ich habe die Zahl jetzt nicht 1:1 vor Augen, -2 oder -3%, ja, kalendarisch abgegrenzt 22:21. Sehr schlecht. Ja. Nominal waren sie, glaube ich, +4 oder +5%. Genau. Das heißt, das Gefühl, also was ist eine Rezession? Wie habe ich eine Rezession als Volkswirt, als Stratege einzuordnen, die ich nicht richtig fühle, weil ich eine gewisse Nominalillusion dahinter habe? Ja, genau. Und da habe ich heute noch keine Antwort drauf. Ich habe heute noch keine Antwort drauf, weil ich glaube, das ist im Gefühl nachher eine andere Rezession als die, wo ich im Endeffekt halt wirklich nominal kein Wachstum habe, sondern wirklich dann eine echte, sag mal auch, kalte Rezession verspüre. Und das sollte man immer im Hinterkopf haben, wenn man auch glaubt, und so arbeiten wir ja auch, die Vergangenheit wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Also wenn wir glauben, natürlich die Vergangenheit muss ja nach vorne hin zu sehen. Hohe Inflation kann natürlich dazu führen, dass das Gefühl für bestimmte rezessive oder negative Tendenzen ein bisschen verschleiert wird. Deswegen nochmal zu der Frage, ich stelle fest, wir stellen fest, dass, wie gesagt, die Diskussionen in der Regel um die Nominalzinsniveaus und auch ganz wichtig nochmal, wir haben jetzt wieder Zinseinkommen. Ich habe das immer so ausgedrückt, die Auferstehung des Zinses. Das ist, glaube ich, strukturell säkular extrem positiv in allen Facetten, kostet uns im Bestand, also Short-Term Pain. Ich glaube, nach vorne hin gesehen ist das wahrscheinlich das Beste, was im letzten Jahr passiert ist, dass wir nach vorne hin gesehen wieder Zinsen haben.
Dass man halt auf jeden Fall immer wieder Alternativen hat, ne? Und man nicht nur in Anführungszeichen ein oder zwei Assetklassen hat, die, wo alles Geld reingeht und auch alles Risikogeld quasi reingeht. Ne? Ist es vielleicht auch so, dass wir vielleicht auch eine Rekalibrierung sehen in den Märkten, genau dieses Szenario, wo wir sagen müssen, okay, wir haben jetzt einen höheren Inflationssockel und eigentlich haben wir den seit Jahrzehnten so gar nicht mehr richtig kennengelernt, auch im Asset Management, auch im Risikobewusstsein, und dass wir deswegen auch irgendwann mal anfangen müssen, wenn wir denn mal da sind und da durch sind, zu sagen, okay, die Bewertung heute ist von Aktien ist eine andere, dann, weil wir auf diesem höheren Sockel mit vielleicht auch einem insgesamt wieder höheren normalen, früher hätte man gesagt normalen Zinsniveau arbeiten muss, was eben die meisten Teilnehmer gar nicht mehr richtig kennen.
Ich würde auch, sag mal so, bei vielen, sag mal so, kurzfristig taktischen, wir erwarten eine Konsolidierung auch in den nächsten Monaten und vielleicht ist ein bisschen viel Optimismus auf der Gewinnseite drin. Geldpolitik wird nochmal adjustiert, aber wenn wir einen leicht höheren Inflationssockel haben, nehmen wir jetzt mal die 4 als Orientierungspunkt, genau, wieder bei allen Scheingenauigkeiten, dann wäre das dann in dem Zeitpunkt auch für eine Kalibrierung, Aktienquoten etc. wahrscheinlich eher was Positives. Ja. Weil wir wissen, und das gibt's auch aus der Vergangenheit genug Untersuchungen, dass die Bewertung für Aktienmärkte eigentlich in einem Szenario von Inflationsraten 3-5% eigentlich ceteris paribus die höchste ist. Also Aktien, sag mal, in Teilen eine Immunisierung herbeiführen können, weil sie eben die Möglichkeit haben, über Gewinne, die auch nominal sind, auch Preise weiterzugeben. Ja. Heißt, sollte das so kommen, glaube ich, dass wir nach vorne hin gesehen ab einem gewissen Zeitpunkt dann möglicherweise eben doch auch wieder Rekalibrierung von Aktienquoten etc. haben. Nachdem wir jetzt aktuell, glaube ich, eher das Thema haben, der Zins ist zurück. Der Zins ist als relative Alternative wieder da, bedeutet natürlich dann auch in der Opportunitätsbetrachtung für die Aktienmärkte durchaus auch kurzfristig dann mal was Negatives, weil, sag mal, in den letzten Jahren über Tina, haben wir ja vorhin schon gesagt, natürlich auch sehr viel in sehr hohe Aktienquoten hineingegangen ist. Aber perspektivisch wäre das in der Rekalibrierung, glaube ich, durchaus was, ich sag mal, Positives für Aktienmärkte, und das ist vielleicht eine Assetklasse, die ja auch letztes Jahr durchaus im Zuge der Eskalationen die einzige war, die im Übrigen positiv abgeschnitten hat. Wir haben ja im Jahr 2022 in der Nominalbetrachtung nur eine Assetklasse, die positiv war. Selbst Immobilienmärkte waren im Gesamtjahr dann mehr oder minder um die Nulllinie herum, je nachdem, welche Indizes man nimmt. Aber die einzige echt nachhaltig positive Assetklasse war Rohstoffe gewesen, natürlich aus dieser kriegsbedingten Situation heraus. Wir haben aber das Gefühl, dass wir bei Rohstoffen durchaus nach vorne hin gesehen einige strukturelle Positivfaktoren haben, die länger anhalten. Wir haben erstmal negativ, muss man natürlich im Hinterkopf haben, wenn wir in die Rezession einmünden, bedeutet das nachfrageseitig konjunkturelle Abschwächung erstmal einen gewissen Belastungsfaktor für Rohstoffe. Wir haben dagegenstehend aber in den meisten Rohstoffen eine strukturelle Angebotsproblematik, die uns, glaube ich, zumindest dahingehend hilft, dass konjunkturell bedingte Korrekturen möglicherweise überschaubar bleiben. Und das zweite Thema ist dann, und das ist für uns das strategische langfristige Thema, ist für uns die Transformationsherausforderung, vor der wir alle stehen. Ich nenne das immer so ein bisschen, hoffentlich nicht zu pathetisch, den Umbau einer sozialen Marktwirtschaft in eine ökologisch-soziale Marktwirtschaft, die ja einen wahnsinnigen finanziellen Aufwand und die Summen, die da umhergereicht werden, sind ja gigantisch. Man verliert dann den Überblick über die Nuller, wo man sagen kann, egal was dann die richtige Zahl wäre, es sind unglaublich große finanzielle Anstrengungen notwendig, um uns eben in dieser Agenda 2030, 2035 zu bringen. Und das wird natürlich auch mit einer verstärkten Nachfrage nach bestimmten Rohstoffsegmenten einhergehen, sodass wir eben sagen, wir hätten das Gefühl, dass nach vorne hingesehen durchaus immer natürlich unter taktischen Schwankungen, Agilität, Dynamik, dass Rohstoffe durchaus eine Assetklasse ist, mit der man sich intensiver beschäftigen sollte. Und das war jetzt kein One-Hit-Wonder in 2022, sondern das ist ein Thema, was uns über diese strukturelle Transformation begleiten dürfte und begleiten sollte.
Ich mache den Schritt zurück nochmal, das Taktische für dieses Jahr. Seid ihr in der Asset Allocation aktienseitig auch eher jetzt im Moment noch ein bisschen defensiv und das Rezessionsszenario so ein bisschen abwarten, bevor man dann wieder ein bisschen reingeht?
Nee, wir haben jetzt die letzten Monate die Aktienseite eher, sag mal, auch durch den Jahresanfang mit der Bewegung, wir sind eher Richtung, ich drücke das dann auch hoffentlich nicht zu technisch aus, neutral plus. Also durchaus, sage ich mal, ein bisschen mehr Risiko aufgenommen, auch weil wir es ja am Jahresanfang über die Risikobudgets, hatte vorhin schon gesagt, auf der Privatkundenseite denkt man auch in Kalenderjahren, also wir sind eher ein bisschen mehr ins Risiko auf der Aktienseite gegangen. Ich würde es kontrollierte Offensive, kennt man ja auch vom Fußball, Otto Rehhagel lässt grüßen, heißt kontrollierte Offensive neutral plus, sind aber, sag mal so, jetzt muss man immer vorsichtig sein, weil antizipieren, was kommt, würden aber schauen, ob in der Konsolidierungsphase, wenn sich das rezessive Szenario, die Notenbankpolitik im Auge, kann man nicht ausschließen, dass man dann gegebenenfalls vielleicht nochmal ein bisschen defensiver werden muss. Momentan, wie gesagt, nochmal mit dieser kontrollierten Offensive nah an den neutralen Quoten. Auf der Rentenseite in toto sind wir, wie vorhin geschildert, tasten wir uns langsam voraus, sind aber da eher noch ein Stück weit untergewichtet und über die Argumente, die ich hoffentlich einigermaßen transportieren konnte, Rohstoffseite sind wir eher übergewichtet.
Was ist denn so mit den ganzen Emerging Markets?
Sind wir momentan auch konstruktiv? Also innerhalb, sag mal so, Aktienseite sind, ich hatte neutral plus gesagt, das Plus sind eigentlich die Schwellenländer und es kommt im Wesentlichen aus zwei strukturellen Argumenten. Immer dazu sagen, Schwellenländer in toto ist jetzt erstmal ein sehr generischer Begriff. Da muss man bitte immer idiosynkratisch Regionen und Länder sich anschauen. Großes übergelagertes Argument ist, wir wissen, dass in der großen relativen Entwicklung Industrieländer, Schwellenländer eigentlich der Faktor ist, wenn die US-Geldpolitik dreht und stark nach oben geht und der US-Dollar extrem stark ist, haben sie eine relative unterdurchschnittliche Entwicklung bei den Schwellenländern, weil das ist ein großer Belastungsfaktor für die Schwellenländer. Ja. So, da wir das Gefühl haben, dass zumindest die ganz große Aufwertungswelle des Dollars vorbei ist, wir haben ja auch eine Korrektur jetzt zwischenzeitlich gesehen von 0,95 auf 1,08, 1,09 in der Spitze. Wir haben das Gefühl, zumindest wir erwarten jetzt nicht nochmal eine massive Aufwertung des US-Dollars. Und zweitens, wir, wie auch immer betrachtet, in der letzten Phase der US-Geldpolitik drin sind, haben wir eben diese zwischenzeitliche starke Übergewichtung der Industrieländer über die letzten Monate eher ein Stück weit geändert, dass wir sagen, die Schwellenländer sollten von diesen strukturell wegfallenden Belastungsfaktoren in toto eher ein bisschen profitieren und haben deswegen auf der Aktienseite dieses Plus, neutral Plus, ist geschuldet, dass wir da ein bisschen offensiver geworden sind.
Okay, dann gibt es natürlich nur noch eine abschließende Frage zu klären, weil Sie so viele Fußballmetaphern heimlich immer bringen. Was ist denn, sind Sie Eintracht-Fan oder was ist Ihr Verein?
Mein Verein, und ich bin im Übrigen auch Mitglied schon seit längerer Zeit, Borussia Mönchengladbach,
okay,
hatte ich, sage ich mal, zumindest jetzt in jüngster Zeit wieder mal ein Erfolgserlebnis. Ansonsten bin ich durchaus ein bisschen unzufrieden und gilt für meinen Sohn genauso, der ist auch Mitglied und Fan. Sag mal so, unsere Fernsehzeiten bei Sportstudio und Ähnlichen sind momentan minimaler geworden.
Mhm. Über dieses kleine Erfolgsgeheimnis reden wir nicht jetzt als Bayern München Fan. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Meiner.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ihr konntet einiges mitnehmen. Ich glaube, wir haben heute einen ziemlich ordentlichen Ritt hingelegt. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr so ein bisschen eingestellt seid. Eher offensiv oder eher defensiv. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Danke für den Besuch. Hoffentlich auf bald. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao.